NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Kulturmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Evelyn Petzold. Heute mit diesen Themen. Zum 10-jährigen Jubiläum verspricht das Literaturfest Niedersachsen der VGH-Stiftung den Besuchern aufregende Leseabenteuer. Ein Fest fürs Auge gibt es in der Kunsthalle Emden mit der berühmten Buchheim-Sammlung expressionistischer Kunstwerke. Strawinskys Geschichte vom Soldaten wird in der Interpretation von Dominik Horwitz bei den Niedersächsischen Musiktagen zu einem besonderen Erlebnis in Walsrode. Eine einmalige Landschaft genießen und Kammerkonzerte auf höchstem Niveau erleben, das bieten die Schubertiaden Schnakenburg. Die Staatsoper Hannover eröffnete ihre Saison mit Rusalka von Antonin Dvorak in der Regie von Dietrich W. Hilsdorf. Bücher lesen heißt wandern gehen in ferne Welten, aus den Stuben über die Sterne. Dieser Gedanke des Dichters Jean-Paul stand am Beginn einer hochkarätigen Autorenlesung vor einer Woche in Lüneburg in der Kulturbäckerei im Rahmen des Literaturfestes Niedersachsen der VGH-Stiftung. Die Frage war, gibt es in der Literatur heute überhaupt noch Abenteuer, die noch nicht erzählt worden sind? Darüber tauschten sich drei gut gelaunte Autoren aus, die vielbeachtete ungarische Schriftstellerin Teresa Mora aus Berlin und zwei Bestsellerautoren, Alex Campy aus der Schweiz und der Hamburger Matthias Politiki. Alle drei ließen ihr Publikum und Susanna wieder ganz verzaubert zurück.
Die Schriftsteller selber, die waren jeder auf ihre Weise so originell und halt unterschiedlich. Und das hat einfach Spaß gemacht. Den Autor, der dieses Marathonbuch geschrieben hat, also das Buch habe ich auch schon mal vorgestellt bekommen.
Warum wir Marathon laufen und was wir dabei denken, das war Matthias Politiki. Der war selber glücklich über den Abend.
Wie ich es fand, natürlich klasse, voll, gutes Publikum, gute Gesprächspartner, die einen fordern. Ich dachte ja, wir reisen alle gerne. Niemand reist, aber außer mir gerne. Na gut, ich stehe dazu, weil ich auch so erzogen wurde und weil ich glaube, dass die Literatur und der Leser auch was davon hat. Wenn wir als Schriftsteller rausgehen in die Welt, das ist ein Privileg. Insofern, ich bleibe dabei.
Für Alex Capu wäre das absolut nichts. Der Bestsellerautor lebt in einem kleinen Ort in der Schweiz und mag eigentlich keine Weltreisen. Er las aus seinem Buch Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer, das viel in seiner Heimat spielt.
Ich würde dafür halten, dass das Abenteuer ein Wohlstandsphänomen ist, das man eigentlich rationalerweise vermeidet, wenn es geht. Ein vernünftiger Mensch begibt sich nicht in gefährliche Situationen, unüberblickbare Lagen. Vernünftigerweise durchquert man nicht zu Fuß die Antarktis. Eigentlich nicht. Das ist nur, wenn man sonst nichts Gescheiteres mehr zu tun hat.
Sogar Odysseus hatte ja schließlich ein Ziel, sagt Alex Capu, der Autor von Romanen wie Leon und Louise oder Eine Frage der Zeit. Und geriet mit seiner Meinung humorvoll mit Matthias Politiki aneinander.
Odysseus ist ja nicht aus Jux und Allotria da rumgefahren. Der hatte eine konkrete Mission, was er zu erledigen hatte. Das ist mein Punkt, oder? Ja, man macht das nicht einfach so zum Spaß.
Aus meiner Warte mal, ich mache das auch nicht zum Spaß. Und Abenteuer, also, Abenteuer suche ich natürlich auch zu vermeiden, aber leider liegen sie manchmal auf der Strecke. Aber die Stoffe, die treiben mich einfach in die Länder, auf die Fährten meiner Figuren, weil ich einfach schmecken muss, wie es in diesen Ländern riecht. Ja, wie hoch die Berge sind.
Von Usbekistan zum Beispiel, wo Terroristen von Al-Qaida die Macht haben, sagt der 60-jährige Politiki, der dort für seinen Zukunftsroman Samarkand, Samarkand recherchiert. Hat. Kritiker nennen das Buch ein orientalisch buntes Stück magischen Realismus. Die Abenteuer seiner Kindheit fand Politiki beim Grafen von Monte Cristo und Karl May und auf Landkarten.
Sehr viel später habe ich dann den Satz von Calvino mal gehört, der Mann, der die erste Wegkarte oder Wegzeichnung gemacht hat, hat eigentlich den ersten Roman geschrieben.
Alex Capu hielt sich als Jugendlicher fern von typischen Jugendbüchern. Er las Thomas Mann, Maupassant und Tolstoi.
Das war mir Abenteuer genug. Ist es mir immer noch.
Exotische Orte besucht die gebürtige Ungarin Teresia Mora nur sehr, sehr ungern persönlich. Sie bleibt am liebsten zu Hause. Der schönste Ort ihrer Kindheit in einem tristen kleinen Dorf war die Bibliothek.
Ich war ja selber ein Scheidungskind und dann schlägst du das doppelte Lottchen auf und dann steht, manche Kinder leiden, weil sich die Eltern scheiden lassen und manche, weil sie sich nicht scheiden lassen. Und sofort war ich geheilt im Alter von 8 Jahren und das hat Erich Kästner gemacht. Ja. Und das war wundervoll. Und so ging es weiter. In jedem einzelnen Buch hatte ich das Gefühl, ich bin beschenkt und das ist ein wundervolles Leben und alles andere, was außerhalb ist, das ist ein blasser Abglanz dessen.
Alex Capu musste schon oft reisen und sein Heimatdorf Olten in der Schweiz verlassen. Sogar mehrmals nach Samoa fahren für sein Buch über den Schöpfer der Schatzinsel, Robert Louis Stevenson.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass überall, wo ich hinkomme auf der Welt, die Menschen eigentlich so leben, wie sie leben. Das ist überall das Gleiche. Die Leute stehen morgens auf, trinken Kaffee, dann fahren sie zur Arbeit. Und abends, wie Tschechow gesagt hat, essen sie Suppe oder streiten sich mit der Frau. Das ändert sich nicht.
Die Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Theresia Mora bewältigt ihren eigenen Alltag schwer genug. Aber manchmal wagt sie sich doch aus Berlin heraus, weil es nicht anders geht für ihre Bücher und fühlt sich dann am Ende bereichert. Mora und die beiden anderen Autoren begeisterten in der Lüneburger Kulturbäckerei ihr Publikum. Auch, weil alle drei so offen und natürlich waren. Besser geht's nicht, findet Silke Krause aus Lüneburg.
Ja, ich bin schon lange Fan von Alex Capu und ich habe mich ganz toll gefreut, dass ich jetzt ihn auch mal persönlich erleben konnte. Ganz urig, ganz witzig, ganz überraschend, herrlich bodenständig. Mir haben die anderen Schriftsteller auch gut gefallen. Theresia Mora, da muss ich jetzt mal unbedingt ein Buch lesen.
Die Schriftstellerin machte an diesem Literaturfestabend viele Menschen neugierig auf ihr Schaffen, auch durch ihre sensible Art, ihre Umwelt wahrzunehmen und unverblümt davon zu berichten.
Überhaupt mein Haus zu verlassen ist ein Abenteuer. Ich bin zum Beispiel das Gegenteil eines Reisejunkies. Ja. Also ich versuche es zu vermeiden, mich von der Stelle zu bewegen. Aber ich muss sagen, auch wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze, wahrscheinlich schreibe ich deswegen, sitze ich da vor mich hin und fantasiere. Und das ist mir abenteuerlich genug, ehrlich gesagt.
Am Ende dieser famosen und lebendigen Lesung gab es in der Lüneburger Kulturbäckerei nur zufriedene Gesichter. Und der einzige abenteuerlustige Schriftsteller freute sich schon auf einen 15-Kilometer-Lauf am nächsten Morgen. Matthias Politiki wollte von Lüneburg den alten Treidelpfad am Flüsschen Ilmenau entlanglaufen.
Und dann in einem Bogen zurück und durch die Altstadt irgendwie wieder zum Hotel zu kommen. Und die Rückseite der Städte ist für mich geradezu zur Manie geworden. Ich liebe es, plötzlich auf Müllhalden, Kraftwerke, Autofriedhöfe zu stoßen, weil erst dann wird ein Bild für mich komplett. Wir erfahren sowieso immer das Allerwenigste von der Welt, egal wie intensiv wir uns darauf einlassen.
Der Bestsellerautor und Marathonläufer Matthias Politiki in einem Beitrag von Susanna Wieder. Den ganzen Literaturfestabend in der Lüneburger Kulturbäckerei können Sie übrigens noch einmal in voller Länge nachhören. Die Kollegen von NDR Kultur senden ihn am 25. Oktober in ihrem Sonntagsstudio um 20 Uhr. Und wir bleiben beim Literaturfest Niedersachsen, das am vergangenen Wochenende seinen Abschluss fand. Mit insgesamt 24 Veranstaltungen an 19 Tagen, allesamt zum Thema Abenteuer, begeisterte es viele, viele Besucher. Ob es literarische Nachtwanderungen oder Schnitzeljagden, Lesungen im Zug, auf einem Schiff und in diversen Museen und Kirchen, das Literaturfest Niedersachsen hat auch in seinem 10. Jahr zahlreiche Menschen an mehr oder weniger ungewöhnliche Orte in ganz Niedersachsen gelockt und dort Lesungen von renommierten Autoren und mit bekannten Schauspielern präsentiert. Am Sonntag ging das Literaturfest in Bad Nenndorf zu Ende und die Veranstalter konnten einmal mehr eine Auslastung von durchschnittlich 91% vermelden. Ein tolles Ergebnis, so Intendantin Susanne Mamset. Schließlich bedeutet das, dass viele Veranstaltungen restlos ausverkauft waren. So wie zum Beispiel das Literatur-Speed-Dating, das am vergangenen Mittwoch in Hannover über die Bühne ging und das Andrea Heusinger beobachtet hat.
Es sieht so aus, als ob alle Tische bestens besetzt sind. Und dann würde ich sagen, die 10 Minuten Lesung starten jetzt.
So, mein Name ist Steffen Kopetzki, ich lese Ihnen aus meinem neuen Roman Risiko.
Die 8 runden Bistrotische im Literaturhaus Hannover sind voll besetzt. Um jeden von ihnen haben sich ein Autor und 6 Zuhörer gruppiert. Die Köpfe sind dicht zusammengesteckt, um im allgemeinen Gemurmel jedes Wort des Vorlesers mitzubekommen.
Manchmal, in den sternfunkelnden Nächten des zu einer Geisterstadt erstarrten Kabuls, war es ihm, als könnte er mit sich selbst sprechen, mit dem anderen, der er geworden war, ein Verräter und vielleicht bald ein Mörder.
Steffen Kopetzkis Roman Risiko, der auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2015 steht, handelt von einer Afghanistan-Expedition während des Ersten Weltkriegs und beruht auf historischen Fakten. 10 Minuten liest er daraus vor, dann ertönt wieder das Glöckchen. Gelegenheit, Fragen zu stellen. Kopetzki erzählt seinem 6er-Grüppchen von den Recherchen zum Roman.
Das war's. Ein gutes Schlusswort.
Dann wieder die Glocke. Stühle rücken, die Grüppchen ziehen weiter zum nächsten Tisch. Insgesamt 3-mal geht das so. Welche Schriftsteller man trifft, erfährt man erst unmittelbar vor dem Tischwechsel. Zu Beginn hat jeder Teilnehmer 3 bunte Umschläge bekommen, mit der Ansage, diese erst auf Kommando zu öffnen. Darin Zahlen von 1 bis 8. Jede steht für einen anderen Autoren. Unter den 8 zeitgenössischen Schriftstellern, die die veranstaltende VGH-Stiftung zum Literatur-Speed-Date eingeladen hat, sind alte Hasen wie Matthias Politiki und Gerhard Henschel und Newcomer wie Martin Lechner und Sabine Krei.
Ich habe so ein bisschen jetzt schon das Gefühl, einen Marathon gerannt zu sein, weil in diesem Geräuschpegel sind schon erschwerte Bedingungen. Gleichzeitig umso schöner empfinde ich diese 10 Minuten hinterher, wenn man sich dann mit den Leuten unterhalten kann, weil es nicht so diese Frage-Antwort-Dynamik hat, sondern wirklich ein Gespräch entsteht.
Es sei denn, man macht es wie der Zeichner und Reisejournalist Tex Rubinowitz, der einfach beide Teile als Gespräch gestaltet. Vorlesen möge er gar nicht gerne, beichtet er seinem 6er-Grüppchen gleich zu Beginn, da er sich so oft verlese. Deshalb wolle er seine Geschichte von den Eiern im Zug lieber erzählen.
Vorhin waren so 2 junge Mädchen, die wussten das nicht, dass früher noch mit hartgekochten Eiern verreist wurden.
Also, natürlich.
Man hat immer früher noch.
Furchtbar der Geruch, wenn die alten Damen dann anfingen, das auszupacken.
Nein, ich fand das super. Also ich bedauere, dass nicht mehr mit Eiern verreist wird. Früher war das anders. Da war es normal, dass im 6er-Abteil immer welche waren, die aus abgegrabbelten Aktentaschen Stullen zogen, Thermoskannen mit Hagebuttentee und eben hartgekochten Eiern.
Sehr eigenwillig. Er hat nicht sehr viel gelesen, er hat viel erklärt.
Das war aber dennoch sehr interessant.
Hat großen Spaß gemacht, also auch die Autoren ihrer Unterschiedlichkeit kennenzulernen.
Wir haben also eine Reise gemacht von Neudarchau an der Elbe über Afghanistan bis nach Istanbul. Sehr vielfältig.
Es ist ein Abenteuer.
Ebenso wie die Abschlussveranstaltung des diesjährigen Literaturfests, die das Abenteuer dann auch gleich im Titel trägt. Mein Leben ist ein Abenteuer. Es sei ihr wichtig gewesen, noch einmal ein anderes Format auszuprobieren und in einer Gesprächsrunde richtige Abenteurer zu Wort kommen zu lassen, sagt Literaturfestintendantin Susanne Mamzett. Und so nehmen im Lauf des Abends insgesamt 4 abenteuerlustige Autoren und Reisejournalisten an dem langen Tisch auf der Bühne des Kurtheaters Bad Nenndorf Platz. Als Erste begrüßt Moderator Michael Andrack, den einige vermutlich noch aus der Harald-Schmidt-Show kennen, die Hamburgerin Tina Übel.
Jedes Stück Welt, das ich nicht selbst betreten habe, ist im Grunde unbegangen und unbekannt.
Wobei du schon über Gegenden schreibst, wo jetzt auch vorher selten Menschen waren.
Nee, das ist richtig. Ich mag es dann schon ein bisschen härter.
Und so ist Tina Übel unter anderem schon mehrfach ins ewige Eis gereist. Außerdem bereitet sie gerade eine Expedition in die Antarktis vor, erzählt sie vor den knapp 200 Zuhörern. Und nimmt diese gleich darauf mit in den Dschungel Indonesiens, nach Papua und zu seinen Ureinwohnern.
Kurz vor der Dämmerung kommen die Korowai. Sie kommen rennend, bewaffnet, geschmückt aus den Kulissen des Dschungels, springen über die Baumstammkadaver, die auf der Lichtung faulen, heulen und schreien.
Dass die Zuhörer an diesem Abend ganz unterschiedliche Typen von Abenteurern kennenlernen, wird schnell klar, als der 2. Gast die Bühne betritt. Schriftsteller Jan Böttcher räumt sofort ein, dass er Abenteuer überwiegend im Schreiben sucht und direkt vor der Haustür in Niedersachsen.
Das Buschland liegt im Hannoverschen zwischen Wiedensaal und Mechtshausen. Es ist ein verwunschenes Gelände, in dem die Menschen bis heute fürchten, ihnen könne jegliches zustoßen, da es das Unmögliche im Buschland nicht gäbe.
Und es bleibt niedersächsisch. Denn nach Nonstop-Wanderer Thorsten Hoyer erzählt der Journalist und Reiseschriftsteller Helge Timmerberg die wahre Geschichte der gebürtigen Hamelnerin Elsa Sophia von Kamphövener, die Anfang des 20. Jahrhunderts in den Karawansereien der Türkei das Märchen erzählen gelernt hat.
Und ist dann später im Zweiten Weltkrieg, da war sie schon 60, Truppenbetreuerin gewesen und hat an der Front, also zum Teil in den Schützengräben, deutschen landsmannstürkischen Märchen erzählt. Und da hatte sie den Spitznamen Kamerad Märchen.
Sehr unterhaltsam berichtet Timmerberg von seinen drei erfolglosen Versuchen, das Leben von Kamerad Märchen zu verfilmen. Kurze Gespräche, Lesungen aus den eigenen Büchern. Zudem hat jeder der Eingeladenen ein Stück aus einem Roman mitgebracht, der ihn inspiriert hat. Zu hören sind Enquist und Hesse, Twain und Stevenson. Gelesen von der deutschen Stimme von James Bond, alias Dietmar Wunder, der neben der Gesprächsrunde auf einem erhöhten Podest in einem Sessel samt Leselampe Platz genommen hat.
Sir, sagte der Kapitän, ich denke, besser ein offenes Wort, auch auf die Gefahr hin anzuecken. Mir gefällt diese Fahrt nicht. Mir gefallen die Männer nicht und mir gefällt mein Steuermann nicht. Kurz und bündig gesagt, so ist es.
Die Stimme des Vorlesers war faszinierend, aber auch die Typen, die wir so erlebt haben.
Ich fand ganz interessant diese privaten Einblicke in Bezug auf die Abenteuerlust.
Ganz ungewöhnlich. Die Mischung hat es gemacht.
Ein sehr kurzweiliger Abend mit sehr interessanten Gästen.
Andrea Heusinger berichtete aus Hannover und Bad Nenndorf, wo das diesjährige Literaturfest Niedersachsen seinen erfolgreichen Abschluss fand. Um die Kunstsammlungen dieser beiden Sammler hätte sich jedes staatliche Museum gerissen. Die von Lothar Günther Buchheim und die von Henry Nannen. Beide haben Grandioses zusammengetragen. Beide erlebten die Diffamierung der Künstler des Expressionismus in den 30er Jahren. Als sie in den 50er und 60er Jahre Werke kauften, hatte sich der Zeitgeist längst dem Abstrakten zugewandt. Die Expressionisten mit ihrer sinnlichen und starken Farbigkeit waren schlicht unmodern. Daher recht günstig zu erwerben. Die besten Werke aus zwei fantastischen Sammlungen sind jetzt in der Kunsthalle Emden ausgestellt, die aus dem Museum der Fantasie von Buchheim in der Gemeinde Bernried am Starnberger See und die der 1000 Kilometer weiter nördlich gelegenen Stiftung Henry und Eske Nannen. Ein Fest fürs Auge, so der Titel der Ausstellung, und sie bietet auch genau das.
Dieser Nolde, dieses Aquarell aus der Sammlung von Henry Nannen, rechts daneben von Ernst Ludwig Kirchner, die kleine Zeichnung aus Berliner Jahren, die einfach einen experimentellen Kirchner zeigt. Und der Frank Schmidt hat es natürlich ganz richtig hier auch neben Malerei gehängt, so hätte es der Buchheim ja auch sehen und haben wollen. Bloß keine stupiden Gattungsgrenzen. Also das ist eine wundervolle Linie.
Zwei Kuratoren, Daniel Schreiber von der Sammlung Buchheim und Frank Schmidt von der Sammlung Nannen, schreiten die Ausstellung ab. Sie begeistern sich an Gegenüberstellungen, an Werken, die der eine hat und der andere auch gerne besäße. Ob es zu Lebzeiten der Sammler Buchheim und Nannen jemals zu einem solchen Austausch gekommen wäre, ist eher fraglich. Zu ähnlich und eigensinnig waren sie in ihrer Sammelleidenschaft, die bei Buchheim schon eine Besessenheit gewesen sein soll. Ihre Biografien kennen viele Gemeinsamkeiten. So haben Buchheim wie Nannen in München Kunst studiert und auch dort schon gekauft.
Die dann beide im Militär eben auch die Laufbahn eines Kriegsberichters gemacht haben. Beide sind publizistisch zum großen Welterfolg gekommen. Henry Nannen mit dem Stern, Lothar Günther Buchheim als gnadenloser Berichter über den Zweiten Weltkrieg mit seinen Büchern »Das Boot und die Festung«. Und beide haben sich schwerpunktmäßig auf den Expressionismus in ihrer Sammlung konzentriert, um auch so etwas wie Wiedergutmachung zu leisten, als Mitglied einer gebrochenen Generation, raumfüllende Kraftpakete mit einer hohen Verdrängungskraft, oder?
Ja, und beide haben mit dem Auge gesammelt, haben nach dem Bauch auch gesammelt, aber sie haben eben auch nicht nach kunsthistorischen Einordnungen gesammelt, sondern wirklich nach ihrem eigenen Gefühl.
Als Buchheim den Kauf seines Lebens tätigte, wusste er genau, was sich auf der Rückseite des Gemäldes von Erich Haeckel verbarg. Der schlafende Pechstein, eins jener Meisterwerke des Expressionismus, um die ihn alle Museen heute beneiden. Max Pechstein im Liegestuhl, ganz in Rot getaucht, sich den Sonnenstrahlen hingebend. Heckel malte seinen Künstlerfreund Max im Nordseebadeort Dangast 1910. Fast 50 Jahre später entdeckte Lothar Buchheim das Werk, das er für 1250 D-Mark sozusagen als Schnäppchen erwarb. Glückskäufe sind für Sammler immer besonders wichtig. Auch in der Sammlung von Henry Nannen häufen sich die Meisterwerke, wie zum Beispiel Franz Marcks Blaue Fohlen. Was auch in Emden nicht fehlt, sind die Kuriositäten der Buchheim-Sammlung, die kein Museum haben wollte.
Und ihm war das ganz wichtig, dieses angeblich Banale mit dieser angeblich hohen Kunst zusammenzubringen, um zu zeigen, schaut hin, es gibt überall ästhetisches Erleben. Die Welt ist schön, die Welt ist bunt, macht die Augen auf.
Schwanenkutsche, Karussellpferd, venezianische Briefbeschwerer, zeugend von der exzessiven Sammelleidenschaft eines Mannes, der erst 2001 sein eigenes Museum bekam. Das Museum der Fantasie in Bernried in spektakulärer Lage am Starnberger See. Was auch nicht fehlen darf, Buchheims Foto von U96, dem U-Boot, mit dem er 1941 auf Feindfahrt ging. Buch und Film unter der Regie des Emders Wolfgang Petersen mit Jürgen Prochnow in der Hauptrolle gehören zu Buchheim und werden auch hier gezeigt. Der Mann, den der Weltbestseller Das Boot berühmt machte, starb 2007 im Alter von 89 Jahren. Buchheim hatte verfügt, die Sammlung darf das Haus nie verlassen. Ihre erste Reise ging jetzt 1000 Kilometer nach Norden in die Emder Kunsthalle. Vom Austausch dieser beiden großartigen Sammlungen bleibt den beiden Kuratoren nur eine lange Wunschliste von Werken. Für Frank Schmidt aus Emden ist es neben vielen doch der schlafende Pechstein. Daniel Schreibers Wunschliste ist länger.
Ich bin neidisch auf diese Entdeckung von Charles, der natürlich viel eher ins Bayerische passt. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir das Konvolut Charles als Schenkung von der Kunsthalle Emden noch erhalten werden, sozusagen als Dank nach erfolgreicher Ausstellung.
Zur großen Freude der Emder blieb aus dem Bayerischen eine Farblithografie von Kokoschka, Mädchen mit Taube und Totenkopf von 1959, als Geschenk in der Kunsthalle Emden. Solche Gäste hat man doch gerne.
Ingrid Hohenschutz besuchte die Ausstellung »Ein Fest fürs Auge« mit expressionistischen Werken aus der Sammlung Buchheim, die noch bis zum 24. Januar 2016 zu sehen ist. Knapp 60 Konzerte in einem Monat und das in allen Ecken des Landes. Das sind die 29. Niedersächsischen Musiktage, die jetzt langsam aufs Finale zusteuern. Abenteuer lautete diesmal das Motto. Dazu passte bisher eine klangvolle Radtour ins Blaue ebenso wie die musikalische Schnitzeljagd auf einem Rittergut oder das Konzert in einer Tropfsteinhöhle. Und natürlich die Aufführung am vergangenen Wochenende in der Stadthalle Walsrode, die abenteuerliche Geschichte vom Soldaten. Eine musikalische Erzählung von Igor Strawinski mit Dominik Horowitz in der Hauptrolle. Kerstin Geisel war in Walsrode dabei.
Wandert über Stock und Stein, sehnt sich bald daheim zu sein.
Es ist gegen Ende des Ersten Weltkrieges. Ein Soldat wandert auf sein Heimatdorf zu. Er hat Urlaub von der Front. Bei sich trägt er seinen größten Schatz, eine ramponierte Geige. Als er müde an einem Bach rastet, erscheint der Teufel. Er fordert vom Soldaten die Geige und verspricht ihm dafür ein Zauberbuch, das Reichtümer verheißt, denn es kann die Börsenkurse vorhersagen.
Einmalig ist die Chance, profitiert davon, sagt ja. Wenn ihr so drauf besteht, nun gut, ich nehme an, er gibt die Geige dem Teufel und liest stumm.
Dominik Horwitz übernimmt in der Geschichte sämtliche Rollen. Den Teufel, den Soldaten und den Erzähler. Großartig seine Wandlungsfähigkeit in Sprechweise und Mimik. Dem Publikum ist in jeder Sekunde klar, wen er gerade verkörpert. Sein Text wird teilweise unterbrochen, teilweise begleitet von Strawinskis Musik. Oft lautmalerisch, man hört den Soldaten förmlich marschieren. oft dissonant, passend zur Tragik der Geschichte. Denn der Soldat bezahlt teuer für seinen Reichtum. Der Teufel hat ihm unbemerkt 3 Jahre seines Lebens gestohlen. In seinem Dorf erkennt ihn keiner mehr, seine Braut hat einen anderen geheiratet. Später gibt es in der Geschichte auch wieder lichte Momente. Der Soldat rettet eine Prinzessin und bekommt sie dafür zur Frau. Fröhlich klingt da auch die Musik. Hochklassig gespielt vom 7-köpfigen Arte-Ensemble aus Hannover. Am Ende wird dem Soldaten die Sehnsucht nach seiner Heimat zum Verhängnis, dem Ort, den der Teufel ihm verboten hat. Doch der Soldat reist trotzdem hin. Er will alles haben, sein neues Glück und sein altes. Er bescheidet sich nicht und am Ende verliert er alles.
Triumphmarsch des Teufels!
Die Geschichte des Soldaten ist ein Klassiker in Dominik Horwitz' Repertoire. Seit 14 Jahren führt er das Stück immer wieder auf. Zum einen begeistert ihn das uralte Thema. Bin ich bereit, mich für Macht und Geld zu verbiegen?
Das ist ein Menschheitsthema. Das wird sich nicht ändern, auch in den nächsten 200 Jahren. Der Mensch verkauft gerne seine Seele. Je mehr Wissen, je mehr Intelligenz, desto anfälliger ist der Mensch.
Zum anderen reizt Horwitz an dem Stück die Herausforderung als Schauspieler.
Dass man also alle Parts spielen kann und wirklich Gas geben muss. Man muss wirklich mit voller Kraft durch dieses Werk führen. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich rhythmisch und musikalisch auch nicht so einfach für einen Sprecher. Also ich mag gerne, wenn es schwierig ist. Wenn es eine Nuss zu knacken gilt, das mag ich gerne.
Für diesen vollen Einsatz gab's am Ende langen Applaus vom Publikum und viel Lob.
Es hat mir sehr gut gefallen, sowohl der Sprecher als auch das Musikalische.
Ich finde Horwitz sehr ausdrucksstark. Die Rollen hat er wirklich toll rübergebracht.
Sehr außergewöhnlich, also habe ich so noch nicht gesehen. Beeindruckend.
Die Musiker waren hervorragend und Horwitz spricht für sich.
Super, sehr engagiert von der Geigerin. Also ich war ganz überrascht, so was Tolles hier zu sehen.
Erstaunlich, das Stück mit seiner oft schrägen, sperrigen Musik kam auch bei den Jugendlichen im Publikum gut an.
Also ich fand es sehr schön.
Ich fand es richtig gut, weil ich habe die Augen zugemacht und konnte man sich das richtig gut vorstellen.
Es war toll gespielt und die Musik war ganz klasse. Sehr schön.
Einige wenige Besucher klangen allerdings auch zwiegespalten.
Wir waren fasziniert. Es war schwierig. Es war überraschend. Mehr Urteil kann ich da nicht sagen.
Es geht so. Es ist nicht ganz so mein Geschmack.
Wenn ich ganz ehrlich bin, hat mir der zweite Teil noch besser gefallen. Die haben mich ja mitgerissen mit ihrer Musik. Fantastisch.
Die, das waren die Musiker der NDR Radiophilharmonie, die in Walsrode noch die 5. Sinfonie von Beethoven aufführten. Technisch perfekt, schnell und mit Temperament, aber auch mit so zarten Pianissimo-Passagen, dass man kaum zu atmen wagte. Bravo-Rufe waren der verdiente Lohn am Ende eines kontrastreichen Abends.
Vom Konzert in Walsrode berichtete Kerstin Geisel. Das nächste Konzert der Niedersächsischen Musiktage ist übermorgen im Landkreis Schaumburg. Der französische Jazzmusiker Richard Galliano trifft mit seinem Akkordeon auf den Mandolinenvirtuosen Avi Avital aus Israel. Am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr im Stift Obernkirchen. Schnakenburg an der Elbe, ein kleiner Ort im äußersten Nordosten von Niedersachsen. 400 Einwohner, eine Fähre nach Brandenburg, am gegenüberliegenden Elbufer, ein paar Radlerunterkünfte, ein kleines Museum als Erinnerung an die Zeit als Grenzort zwischen DDR und Bundesrepublik. Nicht viel los in Schnakenburg. Normalerweise. Einmal im Jahr aber reisen Musikliebhaber auch von weit her in das Fachwerkstädtchen zu den 4-tägigen Schubertiaden Schnakenburg. Am Sonntag ging das 23. Kammermusikfestival zu Ende. Es ist ein wertvolles Kleinod, so die Meinung der Besucher, die Angelika Hoffmann getroffen hat.
Ich komme aus Bautzen und wir kommen schon 5 Jahre hierher.
natürlich das Angebot an Musik, das ist ja wunderbar. Und dann ist es nicht bloß das, das sind auch nun mittlerweile viele Bekannte, mit denen man sich unterhalten kann. Das ist eigentlich ein Grund für viel Freude.
Schubert, Arpeggione-Sonate für Cello und Klavier. Natürlich erklingt Musik des großen Österreichers bei den Schubertiaden. Aber Festivalbegründer und Leiter Arkadi Zenziper ist nicht der Romantik allein verhaftet. Das musikalische Angebot von Schnakenburg reicht bis in die Gegenwart. Gemeinsam entwickeln die Künstler das Programm immer erst am Tag vor dem Konzert, sagt der Pianist und Musikprofessor mit russischen Wurzeln, der in Dresden lebt und lehrt.
Programm wird aus breiten Repertoirepalette von Teilnehmern zusammengesetzt. Abgesehen von diesem Repertoire aber spielen wir immer viel von der Musik, die wenig bekannt ist. Moderne beispielsweise Musik.
Ob der zeitgenössische griechische Komponist Mikis Theodorakis wohl zwei Streithähne in dieser Komposition für zwei Klaviere im Sinne hatte? Das Pianisten-Ehepaar Arkadi und Tatjana Zenziper jedenfalls bringt mit seiner Interpretation Hochspannung in den 800 Jahre alten Raum der kleinen St. Nikolai-Kirche. Bänke und Empore sind bis auf den letzten Platz besetzt. Dafür haben die 250 Besucher lange angestanden vor Konzertbeginn. Denn Karten für die Schubertiaden kann man nicht kaufen. Zwei Stunden vor Konzertbeginn werden Klebezettelchen ausgegeben und jeder sucht sich damit seinen Platz. Namen drauf, fertig. Bei den Schubertiaden zählt die Freude an der Musik, am gemeinsamen Gestalten, nicht das Geld, sagt Cellist Leonid Gorochkow. Er lebt in Hannover und gehört mit zu den Begründern der Schubertiaden, die jetzt ins 23. Jahr gegangen sind. Der Künstler, ebenfalls in St. Petersburg geboren, ebenfalls Professor, beschreibt den Zauber dieser Veranstaltungen so.
Dass es ein Festival gibt, wo es überhaupt kein Wort von Kommerz gibt oder Geld oder Karriere. Hier geht es nur um die Musik, weil wir bekommen keine Gagen, das Publikum bezahlt keine Tickets. Und es ist einfach alles zusammengehalten auf menschlichen Enthusiasmus und Wärme und Freundschaft. Und das bringt uns eine sehr wichtige Dose bestimmten Vitaminen, die wir als Musik einfach ein ganzes Jahr lang gebrauchen können.
Das Publikum sperrt nicht mit Beifall, denn die Besucher aus ganz Norddeutschland und darüber hinaus erleben Konzerte von hohem künstlerischen Niveau und größter Spielfreude. Ein tolles Publikum, sagt Gorochkow.
Wir haben absolut das ideale Publikum. Die sind hier für die Musik, für die Gespräche, für den Austausch mit sich und mit uns. Und es passiert hier tatsächlich irgendwas sehr Geistiges und was ganz, ganz Besonderes, wenn wir uns hier einmal pro Jahr treffen.
Mit einem Stück von Piazzolla verabschieden sich Arkadi und Tatjana Zenziper an diesem Abend. So schnell, so rhythmisch, dass sogar der mannsgroße schwebende Barockengel am Altar seine Goldflügel auszubreiten und mitzuschwingen scheint. Am Ende spart das Publikum in Schnakenburg weder an Applaus noch an Spenden. Beim Hinausgehen sind die bereitgestellten Körbe schnell gefüllt. Es hat bisher immer sehr gut gereicht, um unsere Unkosten zu tragen, sagt Arkadi Zenziper.
Und was mich besonders freut, dass dabei ein sozialer Ausgleich auch zustande kommt. Das sieht man aus der Struktur der Gespendete. Das sind viele Münzen, manchmal auch größere Banknoten und auch manchmal Checks. Und das ist wichtig, dass jeder gibt das, was er hat. Und genießt aber die Musik.
Von den Schubertiaden Schnakenburg berichtete Angelika Hoffmann.
Die Opernsaison in Hannover wurde am vergangenen Samstag mit einer Besonderheit eröffnet. Rosalka von Antonín Dvořák. Märchen und tragische Liebesgeschichte zugleich. Die unmögliche Liebe zwischen einem Wesen aus dem Wasser und einem irdischen Prinzen. Nach den Erzählungen Undine von Friedrich de la Motte Fouquet, dem Andersen-Märchen Die kleine Seejungfrau und dem Drama Die versunkene Glocke von Gerhard Hauptmann. Die Inszenierung hatte Dietrich W. Hilsdorf, der erfolgreiche Schauspiel- und Opernregisseur, gab in Hannover sein Debüt. Nein, Rosalka und ihre Schwestern sind keine Nymphen, die in lauen Sommernächten an mit Seerosen bewachsenen Teichen fröhlich tanzen. Davon singen sie nur, wie in Trance. Diese Frauen sind bleiche Gestalten in Totenhemden mit schweren Gang und schmerzendem Unterleib. Verstoßene Frauen, die nach ihrem Tod ihre unehelichen Kinder geboren hatten in diesem Unterwasserreich, wo Wassermann herrscht, den sie Vater nennen. Regisseur Dietrich W. Hilsdorf hat mit seiner Inszenierung der Rosalka vielleicht ihre ursprünglich tragische Gestalt und Existenz wiedergegeben, anders als die zahlreichen, lieblich verkitschten Versionen von glücklichen, naiven Traumwesen. In dieser Inszenierung leben Rosalka und ihre Schwestern im Keller eines Schlosses. Ein grausig kalter Ort, ein Pathologiesaal, in dem die Masken der toten Frauen an den Wänden hängen und ihre toten Neugeborenen in Formalin bewahrt werden. Auch wenn die Frauen neckische Lieder singen, indem sie Wassermann zu verführen suchen, das, was man da zu sehen bekommt, ist der vielmehr verzweifelte Versuch, diesem Frauenschicksal etwas Positives abzugewinnen. Und dann die scheinbare Wende. Rosalka verliebt sich in den Prinzen, der über ihr wohnt und ist bereit, alles zu opfern, wenn sie nur ein Mensch würde, der geliebt wird. Die Hexe Yeshibaba verfügt über die nötigen Kräfte, doch der Preis ist hoch. Rosalka verliert ihre Stimme. Aber auch dieses Opfer ist umsonst. Der Prinz ist irritiert und letztlich abgestoßen von der Kühle seiner Braut. Er, der Mann, kann die Liebe dieser bleichen Frau nicht verstehen. Sie erreicht sein Herz nicht. Er wendet sich einer Fürstin zu, deren Reize sind weniger anstrengend. Rosalka flieht in ihrer Verzweiflung zurück in die Unterwelt, doch auch hier hat sie Freunde und Heimat verloren, einzig ihre Stimme erhält sie wieder. Und oben im Schloss, an dessen Wände Moder und Schimmel aus den Kellerräumen hochkriechen, erkennt der Prinz seinen Fehler und steigt hinab zu seiner verschmähten Braut. Ein letzter Kuss bringt ihm den Tod und Rosalkas Wunsch nach Erlösung bleibt dennoch unerfüllt. Eine Schauergeschichte, verstörend und düster, wäre da nicht die wunderbare Musik Antonín Dvořáks. Unter der Leitung von Anja Bielmeier schwelgt das niedersächsische Staatsorchester in den verschwenderischen Melodien des tschechischen Komponisten. Es sind vor allem die Holzbläser, die den Bildern der Inszenierung mit sich fast reibenden Tönen die musikalische Unterstreichung geben. Und die Sänger? Eine Enttäuschung war die Unpässlichkeit von Sarah Eterno in der Titelrolle. Mit großem Engagement und stimmlicher Souveränität verlieh ihr Rebecca Davies vom Bühnenrand aus die Stimme. Die schauspielerische Leistung von Sarah Eterno war dennoch beeindruckend. Herausragend auch Katuna Mekaberice als Hexe, mit warmer Stimme, fast mütterlich besorgt und gar nicht bösartig, im Gegensatz zu Brigitte Hahn in der Rolle der Fürstin. Andrea Schinn als verliebter Prinz bleibt seltsam distanziert und stimmlich eher verhangen. Thomas Schabel, stimmlich durchaus präsent, verleiht der Rolle des Wassermanns allerdings wenig Gestalt. Vielleicht ist das auch die ungewöhnliche Sprache, das Tschechische, in dem das Libretto geschrieben ist, das den Sängern sehr viel Konzentration abverlangt. Kein fröhlicher Opernabend, aber einer, dessen Schwermut nachdenklich macht und der noch lange nachwirkt. Fast scheint es, als nähme man den Modergeruch, den diese Unterwasserwelt absondert, mit hinaus in die herbstliche Nacht. Die Oper Rusalka von Antonín Dvořák in der Regie von Dietrich W. Hilsdorf eröffnete die Saison an der Staatsoper Hannover. Die nächsten Vorstellungen gibt es am 1., 11. und 18. Oktober. Und das war der Kulturspiegel für diese Woche. Es verabschiedet sich Evelyn Petzold. Mit vielen Dank fürs Zuhören und der Bitte, bleiben Sie dran, denn nach aktuell begleitet Sie NDR 1 Niedersachsen mit Musik in einen hoffentlich entspannten Abend.